Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich auch im Namen des Hilde-Projekts heute hier begrüßen. Und ich muss sagen, ich freue mich nicht nur, ich bin sogar tief beeindruckt von dem Interesse, das das Thema unserer Tagung ausgelöst hat und dass Sie wirklich hier in dieser Vielzahl heute erschienen sind. Und ganz besonders freut mich, dass ich sogar schon gestern Abend in der Fußgängerzone in Heidelberg die ersten bekannten Gesichter gesehen habe von Personen, die aus den mit uns kooperierenden Einrichtungen hier die Reise nach Heidelberg angetreten haben. Wir freuen uns, Ihnen heute die Ergebnisse unserer Arbeit vorzustellen und möchten das im Wesentlichen im Hinblick auf zwei Ziele tun. Als erstes soll es darum gehen, Ihnen ein Bild der Lebensverhältnisse demenzkranker Menschen zu vermitteln, und zwar ein Bild, wie es sich mit dem Raster, das wir mit dem Instrument Hilde vorgelegt haben, darstellt. Und zum Zweiten möchten wir Ihnen natürlich auch die Ergebnisse darstellen, wie sich denn die Bewertung des Hilde-Instruments aus Sicht derjenigen Pflegenden, die schlussendlich jetzt auch damit gearbeitet haben, wie sich das darstellt. Und an dieser Stelle möchte ich auch gleich die Gelegenheit ergreifen, unseren ganz besonderen Dank auszusprechen, den Dank an die fast 1600 Bewohner und Bewohnerinnen, deren Angehörige und Betreuer, die uns die Einverständniserklärung gegeben haben, die Daten, die wir zusammengetragen haben, überhaupt zu erfassen. Und selbstverständlich geht unser ganz besonderer Dank auch an die fast 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den stationären Pflegeeinrichtungen, die mit uns kooperiert sind, von denen ich einige hier schon gesehen habe, die unsere Arbeit mit sehr viel Engagement und Interesse unterstützt haben. Denn ohne dieses Engagement wäre die Arbeit sicherlich und die Entwicklungsarbeit an dem Instrument so nicht möglich gewesen. Ganz herzlichen Dank Ihnen dafür. Was erwartet Sie nun in den nächsten 45 Minuten etwa? Einführend möchte ich Ihnen gerne eine Zusammenfassung der zentralen forschungsleitenden Gedanken der Entwicklungsarbeit von Hilde geben. Und im zweiten Teil werden wir Ihnen dann spezifische Ergebnisse der aktuellen Projektphase vorstellen. Dabei soll es zum einen um die Kerngütekriterien des Instruments gehen, zum anderen um die Beschreibung der vorgefundenen Lebenswelten der demenzkranken Menschen und um die Ergebnisse der Evaluation, die Ihnen dann Herr Kasper, mein Kollege, vortragen wird. Und zum Abschluss möchte ich Ihnen noch einen kurzen Ausblick auf die kommenden Projektarbeiten geben. Wenn ich jetzt eben von forschungsleitenden Gedanken, von Leitgedanken gesprochen habe, so sind aus unserer Sicht eigentlich drei wesentliche Aspekte gemeint, die wir sogar als Voraussetzung für die Erfassung von Lebensqualität und zwar speziell der Lebensqualität demenzkranker Menschen verstehen würden. Zum einen muss die Grundlage und damit die Basis jeder Erfassung von Lebensqualität demenzkranker Menschen darin gesehen werden, dass ihre spezifischen Lebens- und Erlebenswelten verstanden werden. Dazu ist es notwendig, sich diesen aus allen relevanten, das heißt demenzspezifischen Perspektiven zu nähern. Des Weiteren kann man sich der Lebensqualität eines Individuums nur dann nähern bzw. ihr gerecht werden, wenn man den Blick auf seine individuellen Besonderheiten und Potenziale nicht verliert. Das heißt, im Zusammenhang mit einer Demenzerkrankung, dass insbesondere das Ausmaß der jeweils individuell noch erhaltenen Kompetenzen in den verschiedenen Lebensbereichen der Betroffenen berücksichtigt und auch differenziert werden kann und soll. Zusätzlich, und das ist natürlich der zentrale Aspekt eines jeden Assessment-Instruments, gilt es, klare Beurteilungskriterien bereitzustellen, anhand derer die Bewertung der jeweils vorgefundenen Lebens- und Erlebensverhältnisse überhaupt erst möglich wird. Diese drei Leitgedanken haben die gesamte Projektarbeit seit Beginn ganz wesentlich geleitet und haben natürlich schlussendlich auch dazu beigetragen, die Inhalte und die Gestalt der aktuellen Version des Hilde-Instruments so zu prägen, wie wir sie nun in der Anwendung haben. Und diese Leitgedanken, die werden auch an ganz unterschiedlichen Merkmalen, an ganz unterschiedlichen Stellen des Instruments deutlich und das möchte ich Ihnen gerne im Folgenden zeigen. Lassen Sie mich zunächst mit der Frage des Verstehens der Lebenswelten beginnen. Um zu einem umfassenden Verständnis der Lebenssituation demenzkranker Menschen zu gelangen, haben wir in unserer Entwicklungsarbeit ein multiperspektivisches oder multidimensionales Lebensweltkonzept zugrunde gelegt, das einerseits subjektive Aspekte der Person, aber eben auch räumliche Umweltaspekte mit berücksichtigt. Dieses Konzept haben wir immer wieder auf der Basis von ständigen Rückkopplungsprozessen mit der Praxis geschärft und so zu einer Entwicklung einer ganz detaillierten Beschreibung relevanter Merkmale der Lebenswelt demenzkranker Menschen kondensieren können, die wir im Prinzip auf diese fünf hier genannten Lebensbereiche beziehen konnten. Wir haben für diese Lebensbereiche im Instrument detaillierte Merkmalslisten entworfen, wie Sie sie hier als Auszug, nur als Beispiel zum Bereich der Aktivitäten sehen können. Diese dienen der Dokumentation beobachteter Bedingungen der jeweils bewohnerspezifischen Lebenswelt im Erfassungsheft von Hilda. Das heißt, es werden hier einfach, wir haben versucht, die Erfassungsform so einfach wie möglich zu wählen, aber dennoch so klar und eindeutig wie möglich zu sein. Das heißt, es werden im Prinzip die Merkmale, die Sie hier aufgelistet finden, von den Pflegenden, die mit dem Instrument arbeiten, beobachtet und als gegeben oder eben nicht gegeben angekreuzt. Diese Werte wiederum werden kondensiert zu Summenwerten oder Kennwerten, wie wir sagen, die dann wiederum übertragen werden in ein sogenanntes Auswertungs- oder Referenzheft, wo dann im Prinzip ein über alle verschiedenen Lebensbereiche hinweg sehr individuelles Profil bereichsspezifischer Lebensqualitäten gezeichnet werden kann. Der entscheidende Begriff ist hier Profil. Weil die Beschreibung von Lebensqualität in einem solchen Profil hat im Vergleich zur Ermittlung eines singulären Punktwertes, wie wir es beispielsweise bei einem Intelligenztest haben, unserer Meinung nach den ganz entscheidenden Vorteil, dass differenziert und differenzielle Lebensqualitäten in unterschiedlichen Lebensbereichen beschrieben werden können, die sich natürlich auch beispielsweise bei verschiedenen Personen ganz unterschiedlich darstellen können. Allerdings ist natürlich eine solche Beobachtung und Dokumentation der realisierten Lebensverhältnisse eines Bewohners alleine noch nicht ausreichend. Sie stellt zunächst nur eine Beschreibung dar, auf deren Basis noch keine eigentliche Beurteilung von Lebensqualität stattfinden kann oder möglich ist. Dazu ist es notwendig, die Muster individuell noch erhaltener Personenkompetenzen zu berücksichtigen, und diese stellen ein ganz entscheidendes Relatum zur Beurteilung von Lebensqualität schlussendlich auch dar. Diese müssen als der eigentliche Rahmen betrachtet werden, innerhalb dessen es dem Einzelnen aufgrund seiner Demenzerkrankung überhaupt erst möglich wird, die ganz spezifische Lebensverhältnisse zu verwirklichen. Ein Mensch mit einer beginnenden Demenz hat zwangsläufig andere Optionen und Chancen zur Verwirklichung, zum Beispiel spezifische Aktivitäten, als eine Person in schon fortgeschrittenem Stadium der Erkrankung. Das ist der eine Aspekt, der Kernaspekt auch der Diagnostik, der Beschreibung demenzkranker Menschen, der sich auch ganz wesentlich im Allgemeinen auf deren kognitive Merkmale, kognitiven Einschränkungen bezieht. Allerdings, und so kamen uns auch ganz viele Stimmen aus der Praxis immer wieder entgegen, sind es nicht ausschließlich die kognitiven Einschränkungen, die pflege- und betreuungsrelevant sind, sondern es sind noch andere Merkmalsbereiche, die sehr relevant sind und auch zur Beurteilung der Lebensqualität schlussendlich einen wichtigen Beitrag leisten. Das sind einmal alltagspraktische Fähigkeiten, die im Üblichen mit den ADL-Skalen erfasst werden, und es sind auch die nicht kognitiven Verhaltensauffälligkeiten wie beispielsweise Unruhe, Depression oder Wahnvorstellungen, die im Alltag, im Pflegealltag mit den demenzkranken Menschen eine wesentliche Rolle spielen. Wenn wir sagen, diese Kompetenzen und Kompetenzbereiche müssen wir alle berücksichtigen, um uns ein Bild von den Möglichkeiten und Chancen eines Menschen zur Erfahrung von Lebensverhältnissen zur Erfahrung von Lebensqualität schlussendlich auch zu berücksichtigen, können wir von einer Art Syndromorientierung, wenn Sie so wollen, sprechen. Das heißt, wir sprechen von Demenz als einem Syndrom, das sich kennzeichnet dadurch, dass wir in Bezug auf diese drei Merkmalsbereiche demenzspezifisch und unterscheidbare Kompetenzprofile zeichnen können. Und diese Differenzierung der vier Kompetenzprofile, wie wir sie in Hilde aufgrund von Ähnlichkeitsmustern über diese drei Merkmalsbereiche gefunden haben, diese werden dann auch entsprechend in unserem Erfassungsheft ausführlich beschrieben. Ich habe sie hier versehen am Schluss noch mit einem Kürzel, um die Auswertungsarbeit hinterher auch nochmal zu erleichtern. Sie sehen, wir können vier Gruppen unterscheiden, die ganz unterschiedliche Profile auch haben. Das sehen Sie hier an den Soldaten. Jetzt mache ich hoffentlich nichts Falsches. wo muss ich drücken? Hier. An diesen schwarzen Profilen. Sie sehen, die ersten beiden Gruppen zeichnen sich aus durch insgesamt eher geringe bzw. mittlere Kompetenzeinbußen in allen Bereichen. Die niedrigen Balken hier zeigen, dass das Ausmaß an Verhaltensauffälligkeiten der Bewohner, die diese Merkmale haben, sehr gering ist, während hier diese beiden anderen Kompetenzgruppen, wie wir sagen, sich durch stärkere Einschränkungen sowohl im kognitiven Bereich, aber auch in den beiden anderen Merkmalsbereichen charakterisieren lassen. Die erste Gruppe ist die, die noch zusätzlich zu der starken dementiellen Erkrankung, zur ausgeprägten dementiellen Erkrankung, sich durch starke Einschränkungen im körperlichen Bereich auszeichnet oder gekennzeichnet ist, während die zweite Gruppe hier ebenfalls zwar durch kognitive Einschränkungen gekennzeichnet ist, aber ein hohes Ausmaß an verschiedenartigen Verhaltensauffälligkeiten zeigt. Und wenn Sie das zusammen sehen und sich vorstellen, wie ein solcher Bewohner, welches Bild von einem solchen Bewohner Ihnen vor Augen ist, im Vergleich zu einem, lassen Sie mich das Gegenteil vielleicht nehmen, das andere Ende nehmen, von ein Bild sich zeichnen von einem Bewohner mit einer leichten oder beginnenden Demenz, wird sehr schnell deutlich, dass hier natürlich sehr unterschiedliche Möglichkeiten zur Erfahrung von Lebensqualität für diese Menschen gegeben sind und man diese Kompetenzen auch als Grundlage, diese Kompetenzprofile, Kompetenzmuster berücksichtigen muss, um schlussendlich Lebensqualität tatsächlich adäquat beurteilen zu können. Was jetzt aber immer noch fehlt, ist eigentlich der dritte Aspekt, den ich vorher unter unseren Leitgedanken genannt habe, nämlich es ist notwendig, Beurteilungskriterien zu entwickeln. Und hier zeigt sich ein weiteres Spezifikum des Hilde-Instruments. Denn für jede dieser vier Kompetenzgruppen stellt Hilde nun ganz spezifische Referenzwerte bereit, die empirisch auf der Basis der vorliegenden Bewohnerdaten ermittelt wurden. Entsprechend ist die Erfassung der Inhaltsbereiche mit Hilde zwar für alle Bewohner unabhängig von ihrem Kompetenzprofil gleich, das heißt, wir haben nur ein Erfassungsheft, wo alle Merkmale für jeden Bewohner erfasst werden, aber für jede der Kompetenzgruppen steht in Hilde ein gesondertes Referenzheft zur Verfügung, in dem die relevanten Referenzwerte im Sinne der für die jeweilige Kompetenzgruppe typischen vorgefundenen Lebensverhältnisse sozusagen als Standardprofil markiert sind. Ich hatte vorher kurz auch mit einem Journalisten schon gesprochen und habe versucht, das nochmal deutlich zu machen an einem Beispiel, das aus einem ganz anderen Bereich kommt. Ich hatte gesagt, wenn Sie sich vorstellen, Sie möchten die Sprachfähigkeit von Jugendlichen erfassen, würde jeder sofort sagen, ja, Moment, das geht ja nicht so einfach. Jugendlichen, es ist ein sehr großer Range, Altersrange. Und natürlich hat ein Vierjähriger völlig andere Voraussetzungen, völlig andere Kompetenzen in der Sprachfähigkeit im Wortschatz als ein 17-Jähriger. Und selbstverständlich würde ich nie das Ergebnis des gleichen Tests eines Vierjährigen mit dem Ergebnis eines 17-Jährigen vergleichen, weil der Vierjährige nämlich zwangsläufig da schlechter abschneiden wird. Ich werde eine Vergleichsgruppe suchen, und zwar die der Vierjährigen. Und an der Vergleichsgruppe der Vierjährigen, und das ist das, was Sie hier sehen, an der Vergleichsgruppe der demenzkranken Menschen mit dem Kompetenzprofil der leichten beginnenden Demenz hier oben. Hier haben wir unseren Maßstab. Das sind die Dinge, die zu erwarten wären, wenn Sie so wollen, für Bewohner, die wir zu dieser Kompetenzgruppe zugehörig einschätzen würden, die diese Merkmalsbereiche haben. Und hier haben wir einen Vergleichsmaßstab, einen Standardmaßstab sozusagen, der sich auf eine große Datengrundlage bezieht und der dazu geeignet ist, nun tatsächlich als Beurteilungsrahmen für die individuell erfahrene Lebensqualität zu dienen. Um denn nun die Lebensqualität adäquat beurteilen zu können, ist es wichtig, immer den Abgleich auch zu haben. Den Abgleich der für den jeweiligen Demenzkranken erfassten Kennwerte im Sinne der individuellen realisierten Lebensverhältnisse und den Abgleich zu haben, den wiederum mit diesen Standardwerten, Referenzwerten, Maßstäben, wie Sie wollen, wie man es ausdrücken möchte, den abzugleichen. Die Abweichungen beispielsweise, wenn Sie es hier sehen als ein Beispiel, Abweichungen der individuellen Werte, die ich hier in Rot eingezeichnet habe, von dem zu erwartenden Standardprofil, Referenzprofil der Gruppe, das sind die Aspekte, wo wir sagen würden, hier zeichnen sich Bedarfe und Potenziale zur Förderung von Lebensqualität ab. Aber wir würden auch sagen, dass alleine reicht noch nicht aus. Es ist immer notwendig, es wird wahrscheinlich auch immer notwendig bleiben, hier den Rückbezug zu haben zu den Pflegenden, seien es die Angehörigen oder die Professionellen, die den Bewohner kennen und seine individuelle Bedürfnisstruktur auch kennen, um beurteilen zu können, ob es wirklich notwendig ist, dass die Bewohnerin, die eigentlich körperlich noch ganz gut mobil ist und auch in weitere Bereiche der Einrichtung gehen könnte, wie es für ihre Kompetenzgruppe zu erwarten wäre, wenn die trotzdem viel lieber auf ihrem Zimmer bleibt. Es reicht nicht aus, hier nur auf Hilde zu schauen und zu sagen, ja, wir machen jetzt einfach, wenn hier eine Abweichung ist, dann ist direkter Handlungsbedarf gegeben, sondern es ist immer notwendig, hier auch nochmal eine Rückkopplung mit dem Wissen um die Präferenz- und Bedürfnisstruktur des einzelnen Bewohners, diesen Rückbezug zu haben, um tatsächlich auch eine Hilfe und eine Förderung von Lebensqualität erreichen zu können. Ich würde es gerne noch einmal zusammenfassen, damit einfach noch mal deutlich wird, wo die einzelnen Leitgedanken im Instrument sich zeigen. Diese detaillierte und auch praxisrelevante Erfassung individueller, realisierter Lebensverhältnisse mit dem Hilde-Instrument, so wie es im Erfassungsheft vorgesehen ist, sowie deren Aggregation und Zusammenfassung zu individuellen Kennwertprofilen in den Referenzheften des Instruments wiederum, die können eigentlich als Operationalisierung des umfassenden Verstehens der Lebenswelt der Betroffenen betrachtet werden. Und der Bezug auf die verschiedenen Kompetenzgruppen gemäß den Mustern erhaltener Kompetenzen stellt dabei eigentlich die wesentliche Grundlage für eine demenzspezifische Beurteilung der Lebensqualität der Betroffenen dar. Diese wird im Weiteren dadurch möglich, dass Hilde erstmalig auf der Basis empirischer Daten gefundene Referenzwerte für die 4 identifizierten Kompetenzgruppen zur Verfügung stellt, die als normativer Maßstab zur Beurteilung der individuell vorgefundenen Lebensverhältnisse genutzt werden können. Das sind im Wesentlichen die Dinge, die aus der theoretischen Sicht hin zu einem handhabbaren Instrument für die Praxis zur Entwicklung eines solchen Instruments geführt haben. So viel zum Überblick über unsere Arbeit. Aber nun möchte ich noch ein paar Worte zum aktuellen Arbeitsstand, Entwicklungsstand unserer Arbeit und ein paar wesentliche Ergebnisse Ihnen berichten. Für ein wissenschaftliches Projekt, das wir sind, gehört es selbstverständlich zu den zentralen Aufgaben, die Gütekriterien des entwickelnden Instruments als Prüfstein für dessen Qualität auch zu fassen und zu sehen. Und zu diesem Zweck haben wir in der Pilotphase der jetzigen Forschungsphase zwei sehr aufwendige Designs der Datenerfassung realisiert, die uns vor allem über die Objektivität im Sinne der Übereinstimmung, der übereinstimmenden Einschätzung der einzelnen Merkmale zwischen zwei unabhängigen Beobachtern und zum anderen über die Änderungssensitivität des Instruments Auskunft geben. Zu diesen beiden Aspekten möchte ich Ihnen jetzt noch zwei Ergebnisse präsentieren, bevor ich dann an Herrn Kasper abgebe, der Ihnen die Ergebnisse auch zu anderen Gütekriterien noch darstellen wird. Zunächst zur Objektivität, zur Übereinstimmung zweier Beurteiler. Ich habe hier Ihnen alle Merkmale mal einfach in einer Reihe abgetragen und Sie sehen, die Übereinstimmung im Hinblick auf die Einschätzung der Merkmale war über alle Merkmale hinweg sehr hoch, mit einem Wert von .82, der sich im Bestfall auf 1 hätte einschätzen lassen können, was die hundertprozentige Übereinstimmung der beiden Urteiler über alle Merkmale hinweg darstellt. Neben dem Bereich der hohen oder auch mittleren Übereinstimmung gab es aber auch knapp 9% der mit Hilde erfassten Merkmale, für die lediglich eine geringe Übereinstimmung erzielt werden konnte. Dies waren für uns in der Folge die Aspekte dann auch, die für eine Überarbeitung und Optimierung, zum Beispiel hinsichtlich präziserer Formulierungen oder besserer Anweisungen für das Ausfüllen des Instruments, für die neue Version des Instruments dann erfolgt sind. Die Änderungssensitivität von Hilde und somit schlussendlich auch die Eignung des Instruments, Veränderungen in den Lebensverhältnissen abbilden zu können, wurden in einem Interventionsprojekt getestet. Ich möchte Ihnen hier ein kurzes Fallbeispiel auch mal vorstellen. Die hier abgebildeten Lebensverhältnisse einer 89-jährigen Bewohnerin zeigen zum ersten Messzeitpunkt, dass sie zwar 3 verschiedene Aktivitäten mit einer gewissen Häufigkeit durchführt bzw. an denen teilnimmt, jedoch, und das zeigt dieser Kreis, nur bei 2 dieser Aktivitäten auch tatsächlich Freude empfindet. Das ist eine Einschätzung der Pflegenden. Das war nicht unsere Einschätzung und auch nicht die Aussage der Bewohnerin, das war eine Einschätzung der Pflegenden. Und gleichzeitig wurde aber angegeben, und das zeigt der Pfeil unten, dass das Pflegeteam durchaus über Ideen verfügt, die es der Bewohnerin möglich machen würden, eventuell noch andere Aktivitäten zu erfahren, an denen sie möglicherweise Freude empfinden könnte. Das war der Stand zu T1. 6 Monate später wurde die gleiche Bewohnerin noch einmal auf Basis von Hilde erfasst oder deren Merkmale. Und es zeigte sich, dass tatsächlich die Ideen, die die Pflegenden entwickelt hatten zum ersten Messzeitpunkt, umgesetzt wurden und realisiert wurden zum Wohle der Bewohnerin. Denn nun sieht man, dass sie an wesentlich noch mehr Aktivitäten teilnimmt und vor allem, dass Aktivitäten sind, die ihr offensichtlich auch Freude bereiten. Was passiert ist durch die Arbeit mit Hilde, ist eine Sensibilisierung der Pflegenden für die Bedürfnisse der Bewohnerin, die dann nun lebensqualitätsförderlich umgesetzt wurden. Und diese Veränderung der Lebensqualität im Bereich der Aktivitäten konnte nun durch eine erneute Erfassung mit dem Hilde-Instrument tatsächlich auch abgebildet werden, was ein ganz entscheidender Aspekt für ein Messinstrument ja auch darstellt. Andere Prüfsteine, die neben diesen Gütekriterien Objektivität und Änderungssensitivität auch im Mittelpunkt unserer Prüfung standen, waren die der Validität, der Validierung der Kompetenzgruppen anhand der Referenzwerte sowie im Rahmen der Evaluation, die wir sehr ausführlich durchgeführt haben, die Beurteilung der Handhabbarkeit des Hilde-Instruments in der alltäglichen Pflegepraxis. Und zu diesen Ergebnissen wird Herr Kasper Ihnen nun einiges vortragen.
Sie sehen, meine Damen und Herren, hier auf der Folie sozusagen zwei Prüfsteine, die an das Instrument oder an ein sozusagen wissenschaftlich entwickeltes Instrument gestellt werden können. Und die Validität zählt gemeinhin als sozusagen Kernkriterium oder Kerngütekriterium. Aber für uns im Hilde-Projekt ist es auch wichtig, dass wir sozusagen die wissenschaftlichen Nebengütekriterien tatsächlich ernst nehmen und Aspekte wie Effektivität, Handhabbarkeit, Ökonomie auch tatsächlich berücksichtigen und überprüfen. Und das wird Gegenstand meines kurzen Beitrages sein. Zunächst aber würde ich Ihnen gerne einen Überblick darüber geben, ob denn die Annahme, dass tatsächlich Menschen in Einrichtungen der stationären Altenpflege in Abhängigkeit von ihren erhaltenen Kompetenzen im Rahmen der Kompetenzmuster, wie wir sie erfasst haben, tatsächlich unterschiedliche Lebensqualitäten realisieren können und das ein sinnvolles Kriterium darstellt, hier zu differenzieren, das würde ich Ihnen ganz gerne darstellen. Und ich werde es auf der Folie der einzelnen Bereiche machen, die Frau Becker schon angesprochen hatte. Wir haben beispielsweise im Bereich der räumlichen Umwelt den eigentlich schönen Befund zu berichten hier, dass sowohl was den Aspekt der Sicherheit der Wohnumwelt als auch sozusagen den Aspekt der Gemütlichkeit der sowohl öffentlichen als auch privaten Räumlichkeiten, die betrachtet worden sind für die Bewohner, für die Hilde eingeschätzt wurde, doch sehr zufriedenstellend sind und nahezu alle Merkmale, die wir entwickelt haben mit den Pflegenden zusammen, als sozusagen sinnvolle Qualitätskriterien in diesem Bereich auch tatsächlich umgesetzt werden können. Differenzieren können wir sinnvoll erstmals, wenn wir das Hilde-Instrument von vorne nach hinten durchgehen wollen, im Hinblick auf sozusagen nicht den objektiv gegebenen sozusagen Umweltausschnitt, sondern im Hinblick auf sozusagen den subjektiv erlebten Lebensausschnitt, die subjektiv erlebte Umwelt. Und wenn wir hier uns beispielsweise vergegenwärtigen, dass es einen deutlichen Unterschied dahingehend gibt, wie viele verschiedene Plätze von den Bewohnern als positiv erlebt werden, dann zeigt sich, dass insbesondere solche Bewohner, für die weniger Kompetenzen zur Verfügung stehen, Umwelt sich anzueignen und zu erleben, auch sozusagen, dass für diese Bewohner seltener entsprechende Lieblingsplätze berichtet werden. Und interessanterweise ist es so, dass die Möglichkeit, sozusagen Lieblingsplätze tatsächlich aufzusuchen, sich auch fortsetzt natürlich im Gesamtumfang der an diesen Lieblingsplätzen verbrachten Zeit. Ein ganz anderes Bild zeigt sich aber, wenn wir jetzt solche Orte uns anschauen, die sozusagen wenig beliebt sind bei den entsprechenden Bewohnern. Und hier zeigt sich, dass natürlich die Gruppe der verhaltensauffälligen, stark kognitiv beeinträchtigten Bewohner, dass für diese Bewohnergruppe besonders, auch wenn sozusagen das allgemeine Niveau Gott sei Dank nicht sonderlich hoch ist, häufiger auch unbeliebte Plätze angegeben werden und dass diese Gruppe insbesondere diesen unbeliebten Plätzen offensichtlich auch weniger gut ausweichen kann, denn hier ist auch sozusagen der Gesamtumfang der an diesen Plätzen verbrachten Zeit besonders hoch, besonders auch im Vergleich zu der dargestellten Gruppe der sozusagen beginnend oder nur leicht dementiell erkrankten Bewohner. Der Bereich der Aktivitäten ist vorhin als Beispiel schon aufgeschieden. Ich will hier jetzt kurz differenzieren mit dem Hilde-Instrument die angeleiteten von den selbstständigen Aktivitäten. Wir haben Listen zur Verfügung gestellt mit 10 Aktivitäten und haben die Anzahl erfragt. Und man sieht hier wieder das ähnliche Bild wie bei den Lieblingsplätzen, dass die stärker beeinträchtigten Bewohner tatsächlich weniger Aktivitäten durchführen. Das macht gewissermaßen Sinn. Das ist hier da zu sehen. Und dass auch sozusagen dieses Muster sich aber sozusagen verschiebt, wenn man die Intensität der Nutzung der haushaltlich angebotenen Aktivitäten mit berücksichtigt. Dass nämlich beispielsweise die leicht demenzkranken Bewohner viele verschiedene Aktivitäten oder vergleichsweise viele verschiedene Aktivitäten wahrnehmen, aber weniger intensiv ausüben als beispielsweise die Gruppe der mittelschwer Demenzkranken oder auch die Gruppe der körperlich noch vergleichsweise sozusagen gut und vergleichsweise kompetenten Gruppe der schwer Demenzkranken und insbesondere verhaltens- und psychopathologisch auffälligen Bewohner. Ein weiteres wichtiges Merkmal, auf das Hilde stößt gewissermaßen, ist die Einschätzung der Qualität der durchgeführten oder der teilgenommenen Aktivitäten. Und hier sieht man, dass das ein gewisses Ungleichgewicht schon auch sozusagen für die Gesamtgruppe gibt, so wie es in dem Fallbeispiel auch aufgeschieden ist bereits, dass nämlich nicht jede Aktivität, die haushaltlich angeboten wird und auch sozusagen wahrgenommen wird, beim Bewohner offensichtlich mit Freude verknüpft ist. Ein schönes Ergebnis ist auch hier für die Gesamtgruppe der Bewohner, dass den Pflegenden es möglich ist, aufgrund sozusagen der Beispiele und Vorschläge des Instrumentes doch immerhin für 61% der Bewohner noch zusätzliche weitere Aktivitäten zu identifizieren, die möglicherweise vom Bewohner aufgrund dessen, was man sozusagen erfährt über den Bewohner, als positiv erlebt werden könnten. Der Bereich der selbstständigen Aktivitäten ist noch stärker als der Bereich der angeleiteten Aktivitäten, natürlich vom Kompetenzstatus der Bewohner abhängig. Hier haben wir prinzipiell ein deutliches Muster dahingehend, dass insbesondere die körperlich beeinträchtigten Heimbewohner hier besonders wenige selbstständige Aktivitäten oder dass für diese Gruppe besonders wenige selbstständige Aktivitäten berichtet werden, während die beginnend demenzkranken Bewohnern hier doch relativ viel auch selbstständig und unangeleitet ihren Alltag sozusagen selbst gestalten. Und die Gesamthäufigkeit der Ausübung von selbstständigen Aktivitäten ist natürlich, und das sieht man hier recht eindrucksvoll im Vergleich zu den angeleiteten Aktivitäten, vergleichsweise hoch, weil es da keine Art von infrastruktureller Unterstützung oder nur wenige infrastrukturelle Unterstützung bedarf. Auch schön ist zu sehen hier der Unterschied zwischen den angeleiteten und selbstständigen Aktivitäten dahingehend, dass die erlebte Freude bei selbstständig ausgeübten Tätigkeiten doch sozusagen eigentlich eine sehr unmittelbare ist. Das heißt, es wird in der Regel nichts getan ohne Anleitung, was tatsächlich für den Bewohner auch als negativ oder als nicht freudebringend bewertet wird. Das soziale Bezugssystem der Bewohner hatten wir abgebildet, um zwei verschiedene Aspekte zu differenzieren. Zum einen sagen die Anzahl und den Umfang des Kontaktes zu positiv bedeutsamen Personen und auf der anderen Seite dieselben Merkmalsqualitäten für sozusagen negativ bedeutsame Personen. Und hier zeigt sich im Bereich der positiven Kontakt Person, dass wieder die etwas, kompetenteren Bewohner hier prinzipiell mehr Bezugspersonen angeben oder angegeben werden können durch die Pflegenden und dass sich dieses Mehr an verschiedenen Personen, die positiv bedeutsam sind, auch sozusagen multipliziert gewissermaßen in einer und ihren Ausdruck findet oder widerspiegelt in der Gesamthäufigkeit des Kontaktes zu positiv bedeutsamen Menschen. Ein anderes Bild zeigt sich in Bezug auf die Anzahl und die Kontakthäufigkeit mit negativ bedeutsamen Personen. Hier können wir prinzipiell sagen, dass, und auch hier wieder sei mir die Wertung erlaubt, günstigerweise sehr wenige negative Kontaktpersonen im Mittel für alle Gruppen beschrieben werden. Und auffällig ist aber, dass auch hier die Gruppe der verhaltensauffälligen Bewohner mit starken kognitiven Beeinträchtigungen offensichtlich diesen negativen Kontakten weniger sozusagen ausweichen kann, eventuell ein Teil des Konfliktpotenzials mit in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen mit sich herumträgt als Persönlichkeits- oder Personenmerkmal. Wenn wir jetzt sozusagen noch ein Stück konkreter werden im Hinblick auf die erlebte Lebensqualität, auf das, was sich tatsächlich sozusagen emotional bei den Bewohnern realisiert über den Tagesverlauf in Alltagssituationen, die wir mit Hilde beschreiben wollen, dann zeigt sich wieder ein Bild, das konform ist mit dem, was wir zuvor berichtet haben, dass insbesondere die Gruppe der Verhaltensauffälligen, aber auch die Gruppe der körperlich beeinträchtigten, schwerer demenzkranken Bewohner weniger positive Alltagssituationen erleben, als das für die Gruppe insbesondere der beginnend demenzkranken offensichtlich der Fall zu sein scheint. Und wiederum gilt es zu differenzieren im Bereich der negativen Alltagssituationen, im Bereich des Gesamtumfangs und der Anzahl negativer Alltagssituationen. Es werden insgesamt weniger berichtet natürlich als positive Alltagssituationen. Insgesamt sind die Unterschiede nicht so sonderlich groß zwischen den differenzierten Gruppen, aber es ist doch deutlich auffällig, dass offensichtlich die kompetenteren Bewohner ihre Alltagssituationen über die Häufigkeit stärker steuern können, als es im Falle der verhaltensauffälligen Bewohner möglich scheint. Das ist natürlich auf der einen Seite schön, solche Lebensverhältnisse beschreiben zu können. Auf der anderen Seite sind die Pflegenden natürlich tagtäglich damit konfrontiert, auch sozusagen solche Emotionalitäten, solche sozusagen erhaltenen Kompetenzen mit zu berücksichtigen bei ihrem Pflegehandeln. Und hier sehen wir, wenn wir uns anschauen, was machen denn die Pflegenden im Umgang mit den Bewohnern, wenn eben solche negativen oder belastenden Situationen auftreten mit den Bewohnern, welche sind sinnvolle und besonders erfolgsversprechende Strategien im Umgang mit dem Bewohner, können wir durchaus sehen, dass die Pflegenden hier sich auch orientieren an Kompetenzstatus des entsprechenden Bewohners. Wenn wir hier sehen, dass beispielsweise die Gruppe der leicht demenzkranken sehr viel häufiger angesprochen wird auf beispielsweise die Ursachen eines gewissen Konfliktes, der sich abgebildet hat, dann ist das natürlich ein Teil auch der Validierung der Differenzierung der Kompetenzgruppen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass beispielsweise solche Bewohner, die eine starke körperliche Orientierung in ihrem Krankheitsbild haben, dass die besonders durchlässig zu sein scheinen, auch auf sozusagen nonverbale und nicht kommunikativ oder nicht kognitiv gestützte Formen des Umgangs, wie beispielsweise die körperliche Berührung zur Beruhigung. Und der letzte interessante Aspekt, den ich hier herausgreifen will, ist der, dass eigentlich für die Gruppe der verhaltensauffälligen Bewohner keine so starke Präferenz eines einzelnen singulären Zugangsweges oder Umgangsweges mit den Bewohnern existiert, sondern dass es sehr viele ganz verschiedene Strategien sind, die die Pflegenden hier als mehr oder minder sinnvoll im Umgang mit den Bewohnern berichten. Wir haben nicht nur Ratings Er fragt, wir haben nicht nur sagen, retrospektiv die Lebens- und Erlebenswelt der Bewohner einschätzen lassen, sondern ein Teil der Demenzspezifität des Hilde-Instruments gründet sich natürlich auch auf die starke Fokussierung auf Beobachtung und Eindrucksbildung auf Seiten der Pflegenden. Wir haben lange sozusagen und sehr multimethodal entwickelt, eine jetzt doch relativ kompakte Möglichkeit, tatsächlich sich über das emotionale Erleben eines Bewohners in einer ganz konkreten Alltagssituation auch einen Eindruck und Bild zu machen. Und wir sehen, wenn wir beispielsweise einer Aktivitäts- und einer Pflegesituation mal gegenüberstellen, dass insgesamt in der Aktivitätssituation sozusagen der Gesamteindruck negativer Emotionalität nicht der vorherrschende ist, sondern da ist es im Wesentlichen sozusagen Freude und Wohlbefinden. Und besonders auffällig erscheint, dass die Gruppe der mittelschwer demenzkranken Bewohner hier offensichtlich besonders viel Freude zum Ausdruck bringt bei den entsprechenden Aktivitäten. Auch das passt sich ins Bild der vorherigen Ergebnisse ein. Im Bereich der Pflege ist auffällig, dass es insbesondere die Gruppen der sozusagen kognitiv und körperlich dann stärker eingeschränkten Bewohner sind, die offensichtlich häufiger auch dann die entsprechende Pflegesituation als negativ empfinden. Hier kann man nochmal binnendifferenzieren, die eher körperlich sozusagen belasteten Bewohner, die äußern häufiger auch sozusagen Angst in der konkreten Pflegesituation, während es die sozusagen weniger zugänglichen, weniger durchlässigen sozusagen pathologischen oder psychopathologischen mit nicht kognitiven Demenzsymptomen belasteten Bewohner sind, die hier besonders häufig auch Ärger und eine gewisse Art von Resistenz in der Pflegehandlung oder für die Pflegehandlung zeigen. Ein wesentlicher Aspekt ist auch, dass wir, wenn wir können, den Bewohner selbst noch zu Wort kommen lassen. Das ist ein Teil der Demenzspezifität des Hilde-Instrumentes. Und wir sehen, wenn wir tatsächlich behutsam den Bewohner fragen nach seiner allgemeinen Lebenszufriedenheit, nimmt natürlich die Auskunftsfähigkeit insbesondere für die Gruppen der schwer kognitiv Beeinträchtigten doch deutlich ab. Und wir haben hier sozusagen nur noch Auskunftsfähigkeit im Sinne von nur noch, ist natürlich positiv gemeint, von 50, von um die Hälfte der Bewohner, die wir in diesen Gruppen befragen würden. Von denjenigen, die auskunftsfähig erscheinen und offensichtlich ein verlässliches Urteil ihrer eigenen selbstempfundenen allgemeinen Lebenszufriedenheit leisten können, lässt sich sagen, dass leider die Lebenszufriedenheit offensichtlich auch selbst als problematischer gesehen wird, wenn man mit sozusagen stärkeren Kompetenzeinbußen konfrontiert ist. Das heißt, hier gibt es einiges zu tun, um herauszufinden, welches die spezifischen Dimensionen sind, mit denen man solche Zufriedenheiten auch konkret fördern kann. Und aus diesem Grunde ist es wichtig, dass wir nicht nur verschiedene Lebensverhältnisse uns nebeneinander angucken, sondern dass wir ein gewisses Empfinden auch dafür entwickeln, wie denn Lebensqualität innerhalb der Kompetenzgruppen selbst strukturiert sein kann. Es ist natürlich, und das ist lange bekannt schon, so, dass die körperlich stärker beeinträchtigten Menschen besonders vulnerabel sind für beispielsweise Umwelteinflüsse. Und wir können erwarten, dass wenn wir uns das mal hier ganz wunschgemäß aufzeichnen würden, wenn wir einen Regler hätten, mit dem wir Lebensqualität steuern oder so eine Art Panel hier, und wir könnten einfach die Umwelt sozusagen hier hochdrehen, das heißt die Umweltmerkmale, die Umweltausstattung verbessern, was tut sich dann bei meinen einzelnen Bewohnergruppen? Und hier können wir aufgrund der vielen Daten, die wir gesammelt haben, zu den einzelnen Bewohnern sagen, dass unterschiedliche Gruppen hier unterschiedlich sensitiv sind für sozusagen Einflüsse bestimmter Lebensumstände. Und das zeigt sich im Bereich des positiven Affekts in der Gruppe der schwer demenzkrank somatisch Orientierten. Und im Bereich der Aktivitäten könnte ich beispielsweise, wenn ich das wollte, hier auch darstellen, dass die Gruppe der leicht demenzkranken über Aktivitäten besonders sozusagen in ihrer allgemeinen Lebenszufriedenheit gefördert werden könnte. Der zweite Aspekt, den ich darstellen will, der betrifft im Wesentlichen sozusagen den im wissenschaftlichen Kontext häufig vernachlässigten Bereich der Evaluation der Handhabbarkeit. Das ist, wie gesagt, schon ein generelles Nebengütekriterium beschrieben in den entsprechenden Statistik- und Methodikbüchern. Aber wir wollen das ernst nehmen und wollen tatsächlich die Handhabbarkeit im Praxisalltag testen und haben das gemacht. Und wenn wir mit dem Instrument, das wir entwickeln, in Einrichtungen gehen und dort sozusagen die Pflegenden bitten, sich für Hilde zu interessieren, Hilde einzusetzen, dann müssen wir natürlich mit berücksichtigen, dass es sich dabei um Personen handelt, die auf der einen Seite sich in hohem Maße als kompetent erleben, als Spezialisten sehen in Bezug auf die Wünsche, auf die Gefühlslage des Bewohners, dass auch der Umgang, sozusagen der pflegerische Umgang, durchaus in der Selbstsicht der Pflegenden sozusagen ein kompetenter ist. Und dass auf der anderen Seite, und ich überspringe das nur permanent, nur temporär, dass auf der anderen Seite auch die Arbeitsmotivation und die Arbeitszufriedenheit gar nicht so eingeschränkt ist, wie wir vielleicht ganz stereotyp erwarten würden für diesen Leistungssektor. Das heißt, wir hatten es glücklicherweise in sehr vielen verschiedenen Einrichtungen bundesweit mit Pflegenden zu tun, die sich nicht nur als hochkompetent erleben, sondern die sich auch sozusagen als sehr motiviert in ihrer Arbeit zufrieden und sozusagen auch als aktive Gestalter ihrer Arbeitssituation erleben. Und natürlich, und das soll nicht unterschlagen werden, gibt es doch einen gewissen Anteil von Pflegenden, die sich in ihrer Arbeit natürlich emotional belastet fühlen. Das geht sicherlich mit der auch zu fordernden Beteiligung an der Arbeit einher. Und hier muss besondere Rücksicht auch darauf genommen werden, dass es doch sozusagen Pflegende gibt, die sozusagen trotz hoher Arbeitsmotivation, trotz hoher Kompetenz in ihrer Arbeit zum Teil belastet und auch ein Stück weit gefühlsmäßig erschöpft sich darstellen. Wenn wir Hilde jetzt aber sozusagen mal abklopfen gewissermaßen, auch aus der Selbstsicht der Pflegenden, im Hinblick auf die Wirkung, die Hilde gebracht hat, insbesondere auch auf die eigene ganz persönlich erlebte Arbeitssituation, dann können wir sagen, dass es doch ein großer Teil von Pflegenden war, die uns gesagt haben, durch Hilde hat sich meine Kompetenz beispielsweise im Umgang mit dem Bewohner in hohem Maße oder zumindest teilweise erhöht. Das wird daher die hohen Werte in diesem Bereich der Kompetenz. Das sind Kompetenzzuwächse, wie wir sie auch erwarten würden. Freuen tun wir uns insbesondere darüber, dass auch in Bezug auf die emotionale Belastung tatsächlich Hilde erlebt wurde als ein Instrument, das ein Stück weit auch emotionale Belastung zu reduzieren in der Lage zu sein scheint. Und das, obwohl natürlich aus Sicht der Praxis doch einige Barrieren für den Hilde-Einsatz, für den sinnvollen Hilde-Einsatz definiert werden können und berichtet werden können. Glücklicherweise scheinen wir offensichtlich mit dem Ansatz, mit der Idee, die wir transportieren, nicht im vollkommenen Gegensatz oder im Widerstand oder in sozusagen ein Widerpart einnehmen zu müssen gegenüber anderen aktuellen Qualitätsbemühungen in den Einrichtungen. Auch sozusagen das Leitkonzept der Einrichtung beispielsweise ist doch in sehr, sehr hohem Maße mit den grundsätzlichen Ideen, die wir Ihnen hier heute vorstellen als Kernprinzipien der Hilde-Entwicklung und des Hilde-Einsatzes, offensichtlich vereinbar. Die Vorbehalte, die man sehen könnte im Bereich der an einer Einschätzung Beteiligten, vielleicht auch im Bereich derjenigen, die einer solchen Einschätzung unterstützend zugehen können oder ihre Einwilligung geben müssen, ist dergestalt, dass die Angehörigen am ehesten noch sozusagen als eine kritischere Gruppe gesehen werden, dies im Einzelfall vielleicht zu überzeugen gilt, was der spezifische Gewinn für den einzelnen Bewohner denn ist, wenn dann Hilde jetzt noch zusätzlich zum bisherigen Betreuungsbedarf noch mitdefiniert wird und so weiter. Und natürlich, und das soll abschließend nicht unterschlagen werden, die mangelnden und knappen Ressourcen, und das betrifft sowohl die zeitlichen als auch die personellen Ressourcen, die einhergehen, auch zum Teil finanzielle Ressourcen natürlich für die Anschaffung eines Instrumentariums und so weiter, die werden in aller Regel als die größte Barriere für einen sinnvollen Einsatz dieses Instrumentes in der Einrichtung betrachtet. Und wenn wir schon bei den zeitlichen Ressourcen sind, dann lassen Sie uns einen kurzen Blick werfen auf die Dauer, die denn sozusagen die Einschätzung von Hilde in den Einrichtungen durch die Bearbeitung der Pflegenden tatsächlich de facto gebracht hat. Das heißt, der zeitliche Aufwand ist nicht gerade gering. Wir würden sagen, dass wir sozusagen im Mittel ungefähr zwischen einer und eineinhalb Stunden aufwenden sollten oder müssten, um zu einer differenzierten Einschätzung der Lebenswelten und Erlebenswelten der Bewohner zu gelangen und daraus sozusagen auch einen gewissen Abgleich leisten zu können, eine gewisse Interpretationsleistung erbringen zu können. Und die Frage ist doch die, ob denn dieser sozusagen nicht unerhebliche Aufwand tatsächlich gerechtfertigt erscheint. Und da sind es nur 11% der Pflegenden, die eher oder sozusagen ablehnend geantwortet haben im Hinblick auf sozusagen die Rentabilität oder auf die Rechtfertigung dieses zusätzlichen, in den meisten Fällen zeitlichen Aufwandes. Und das könnte unter anderem daran liegen, dass dieser Anteil so gering ist, dass die Relevanz der Inhalte, die so differenziert dargestellt werden, im Wesentlichen als sehr hoch beurteilt wird. Und zwar sehr viel höher als solche Inhalte, die wir vielleicht in früheren Projektphasen auch mit berücksichtigt hatten, uns dann aber gewissermaßen von gewissen Inhalten wieder verabschiedet haben, weil sie weniger zentral erschienen. Und hier haben wir mal vergleichen lassen, die mittlere Wichtigkeit solcher Qualitätsmarker, die in Hilde einbezogen sind, und haben das verglichen mit solchen, die wir noch einbeziehen könnten, potenziell. Und da zeigt sich, dass ganz offensichtlich eine gute und relevante Auswahl auch auf inhaltlicher Ebene getroffen worden ist. Die Bewohnerkompetenzen einzuschätzen ist ein wesentlicher Bestandteil des Hilde-Instrumentes, eben weil die Konzentration auf verschiedene Kompetenzmuster, Kompetenzprofile doch nicht unerheblich ist. Und hier ist natürlich vorher schon aufgeschieden in der allgemeinen Bewertung der Arbeitssituation, ist auch sozusagen die Einschätzungsmöglichkeit der Pflegenden eine sehr hohe. Und das betrifft sicherlich in allererster Linie sind solche Dinge, die alltagspraktische Fertigkeiten angehen, sehr viel besser einzuschätzen oder etwas besser einzuschätzen als sozusagen weniger greifbare Dinge wie Verhaltensauffälligkeiten und Gedächtnisstörungen. Das heißt, hier gibt es nochmal eine Binnendifferenzierung. Im Allgemeinen dürfen wir aber aufgrund der Evaluation sagen, dass der Einsatz von Hilde und die Beschreibung verschiedener Kompetenzmuster durchaus in hohem Maße die Einschätzung von Bewohnerkompetenzen unterstützt und dass auch sozusagen die Einschätzung dieser Kompetenzgruppen oder die Zuordnung in Kompetenzgruppen nicht nur für wichtig erlebt wird, sondern dass sie auch für die Pflegenden selbst gut möglich scheint und auch eine gewisse Art von Sicherheit in der Zuordnung zu diesen Kompetenzgruppen offensichtlich wird. Wenn ich jetzt eine Bilanzierung zusammenstell hier, dann wollte ich differenzieren in eine persönliche Bilanzierung, die sich auch konkret auf das Arbeiten des Pflegenden selbst bezogen hat in der Frageformulierung. Und hier sehen wir das besonders schön zu sehen. Nicht nur Hilde doch vergleichsweise einfach, vergleichsweise objektiv, vergleichsweise flexibel und im Prinzip in hohem Maße auch sozusagen in die tägliche Arbeit integrierbar erscheint, einsetzbar ist in verschiedenen Schichten und auch geeignet für sozusagen solche Bewohnergruppen, an die man sonst nicht so gut rankommt, weil sie stärker beeinträchtigt sind, freut mich, dass ich dann abschließend sagen kann, dass es sehr viele Pflegende gibt, die sagen, sie könnten mit Hilde nicht nur die Lebenssituation der Bewohner einschätzen, sondern sogar haben sie das Gefühl, diese Lebenssituation ein Stück weit verbessern zu können und freuen sich gewissermaßen, wenn ihnen die Möglichkeit weitergegeben würde, hausseitig beispielsweise, Hilde weiter in der eigenen Arbeit mit dem Bewohner einzusetzen. Und da kommt es natürlich auch darauf an, ein Stück weit die Einrichtungen auf die verschiedenen Vorteile hinzuweisen. Und aus Sicht der Pflegenden ist der Bedarf einer Lebensqualitätserfassung, so wie Hilde sie vorschlägt, doch einstimmig sehr hoch. Und auch die Möglichkeiten zur Qualitätssicherung der Einrichtungen sind hier gegeben. Wenn wir differenzieren verschiedene Lebensverhältnisse, die realisiert werden, dann kann sich eine Einrichtung beispielsweise auch fragen oder ein Träger auch fragen, welche sind meine Zielvorstellungen, die ich realisiert sehen will, und kann sich selbst auch positionieren gegenüber den beispielsweise sozialen normativen Referenzwerten, die wir mit dem Instrument zur Verfügung stellen. Dass sozusagen Hilde eine gewisse öffentlichkeitswirksame Natur anhaftet, sieht man heute ja zum Glück recht eindrücklich. Und vielleicht abschließend schönes, wichtiges Ergebnis ist, dass es doch immerhin 85% der einbezogenen Einrichtungen waren, die gesagt haben, sie möchten gerne Hilde in der einen oder anderen Form und sei es auch nur vielleicht modular oder teilweise auch zukünftig für ihre Einrichtung weiter verwenden. Daneben, und das ist die letzte Folie, gibt es einige Aspekte, die aufgeschieden sind in der Evaluation des Instrumentes, die eigentlich über das Kerngeschäft des Instrumentes deutlich hinausweisen, nämlich auf der einen Seite wird eingeschätzt, dass es möglich scheint, tatsächlich auch Handlungskompetenzen der Bewohner selbst, die Lebenslage der Bewohner selbst nicht nur einzuschätzen, sondern auch konkret zu verbessern. Auf der anderen Seite könnte Hilde durchaus auch einen Beitrag dazu leisten, Pflegeplanungen effektiver zu machen, eventuell sozusagen den Erfolg von bestimmten Interventionen oder Pflegeplanungen konkreter fassbar und überprüfbar zu machen. Auch dafür sind vorhin schon konkrete Beispiele genannt worden. Und besonders erfreulich ist auch, dass sozusagen die Kommunikation im Pflegeteam, aber auch sozusagen die Zusammenarbeit mit den Angehörigen und ein kleines Stück weit natürlich auch die Kooperation mit anderen Disziplinen tatsächlich verbessert werden könnten oder als Potenzial von Hilde konkret beschrieben wurden und nicht nur als Potenzial, sondern auch sozusagen ganz konkret im Hinblick auf die eigene Arbeit mit dem Instrument als kommunikations- und kooperationsfördernd erlebt worden sind. Darf ich wieder zurück weitergeben und meine Kollegin wird Ihnen jetzt noch einen kleinen Ausblick über die weiteren Projekte.
Ja, meine Damen und Herren. Ich möchte auch nur noch eine Minute kurz nutzen, um nur noch mal zusammenzufassen, dass wir schon sagen können, dass das, was wir bisher geleistet haben, sowohl den Einsatz inhaltlicher Art, aber eben auch diese engmaschige Kooperation mit der Praxis, so wie wir sie über den gesamten Projektzeitraum immer wieder gesucht haben und auch umgesetzt haben, dass sich das doch sehr gelohnt hat. Auch die aufwendigen Methoden, vielleicht für diejenigen, die sich noch an die Videogeschichten erinnern, auch das am Anfang unserer Arbeit hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil ich denke, das, was Sie eben gehört haben, lässt schon hoffen, dass das Instrument wirklich auch das, was wir wollen, tatsächlich erreicht. Wir haben zwei Dinge, die uns in Zukunft sicherlich beschäftigen werden. Eine Sache, die wir direkt umsetzen werden, nämlich es wird so sein, dass wir jetzt noch im Sinne der Handhabbarkeit ein Manual entwickeln werden, ein Manual, das die zukünftige Anwendung von Hilde komplett unabhängig macht von uns. Bisher waren noch Schulungen zum Instrument notwendig. Das ist aber natürlich unter der Perspektive der Handhabbarkeit nicht günstig. Wir wollen versuchen, ein Manual zu entwickeln, das dann gemeinsam mit dem Instrument als unabhängige und selbstständiges Instrument in den Einrichtungen wirken kann. Und dazu, das vielleicht noch hier voraus, werden wir gerne wieder mit Einrichtungen kooperieren, die sich interessieren. Sie können entweder jetzt hier die E-Mail-Adresse abschreiben oder Sie können, und das wäre auch nicht ungünstig, wenn Sie Kärtchen dabei haben, die bitte unten am Empfang, haben wir eine Box eingerichtet, die Sie dort abgeben können. Wir werden dann auf Sie zukommen. Das wird in den nächsten 2 bis 3 Monaten der Fall sein. Und dann wären wir natürlich sehr dankbar, wenn sich wieder Einrichtungen beteiligen würden und auch nochmal die Frage unterstützen würden, ist denn das Manual, so wie wir es geschrieben dann haben, tatsächlich sinnvoll einsetzbar und kann man damit arbeiten. Und als letzten Punkt ist noch eine Sache, die uns auch aus der Praxis entgegenkam, die sagten so, das ist jetzt alles schön, jetzt hätten wir aber natürlich gerne noch konkretere Handlungsanweisungen für die Umsetzung Pflegeplanungsmaßnahmen. Und das ist natürlich eine Aufgabe, die in die Zukunft weist und wo wir sagen würden, da können wir durchaus mit Hilde auch Aussagen machen und da wird es auch zukünftig noch notwendig sein, sich hier noch stärker damit zu beschäftigen, welche der Maßnahmen, die auf die identifizierten Bedarfe und Potenziale zur Förderung von Lebensqualität tatsächlich hilfreich sein könnten und als Handlungsanweisung für die Praxis dienen könnten, möglicherweise eben auch im Rahmen dieses Instruments als eine weiterführende Aufgabe dann beschrieben werden kann. Aber das, wie gesagt, das ist ein Ausblick, den wir haben, aber das wird im Moment in dieser Projektphase nicht mehr zu leisten sein. Ich danke Ihnen ganz recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und darf dann gleich weitergeben an unsere nächste Referentin bzw. an Herrn Kruse, der unsere nächste Referentin, Frau Professor Dr. Schwert, kurz einführen wird. Ganz herzlichen Dank.